Ich dachte mir, dass wir heute Morgen den Text einmal direkt aus Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs Brahma Sanghita vorlesen, diese Brahma Sanghita ist die, die Srila Prabhupada gechantet hat und von der er gesagt hat, wir sollten sie in unsere Bewegung herausbringen. Und ich glaube, dass es heute für euch sehr interessant sein wird, einmal die Sprache von Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, dem spirituellen Meister von Srila Prabhupada, kennenzulernen. Die Übersetzung. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der meisterhaft auf seiner Flöte spielt, mit blühenden Augen gleich Lotusblütenblättern, dessen Haupt die Faunfeder schmückt, dessen Gestalt der Schönheit, angehaucht ist mit der Farbe blauer Wolken und dessen einzigartige Lieblichkeit Millionen von Liebesgöttern betört. Nicht wunderschön? Ich möchte mit euch zusammen gerne diesen Text rezitieren. Es ist eine Hymne und naja, wir haben vielleicht in Deutsch keine gute Melodie, deswegen sprechen wir es einfach. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der meisterhaft auf seiner Flöte spielt, mit blühenden Augen, gleich Lotusblütenblättern, dessen Haupt die Faunfeder schmückt, dessen Gestalt der Schönheit angehaucht ist mit der Farbe blauer Wolken und dessen einzigartige Lieblichkeit Millionen von Liebesgöttern betört. Das ist doch etwas zum Meditieren, nicht? Erläuterung. Die unvergleichliche Schönheit Krishnas, des höchsten Herrn von Goloka, wird beschrieben. Krishna, die alldurchdringende Erkenntnis, hat eine eigene spirituelle Gestalt. Die Gestalt Krishnas ist nicht eine fantasievolle Schöpfung der Einbildung, die aus der Betrachtung der schönen Dinge dieser Welt hergestellt wurde. Was Brahma in seiner ekstatischen Trance reiner Gotteshingabe sah, wird hier beschrieben. Also es ist keine Einbildung, sondern etwas, was in der reinen Trance reiner Gotteshingabe von Brahma gesehen wurde. Krishna widmet sich dem Spiel auf seiner Flöte. Diese Flöte zieht durch ihren betörenden musikalischen Klang die Herzen aller Lebewesen an. So wie ein Lotusblatt einen erfreulichen Anblick bietet, zeigen die beiden wunderschönen Augen Krishnas, der die Manifestation unserer spirituellen Sicht veranlasst, die unbegrenzte Pracht und Schönheit seines mondähnlichen Antlitz. Shishi Goditai Ki Jai. Habt ihr dieses kleine Detail mit Aufmerksamkeit vernommen, was Krishnas Augen mit unseren Augen zu tun haben? Vielleicht hilft es zur genaueren Betrachtung, diesen Satz noch einmal zu hören. So wie ein Lotusblatt einen erfreulichen Anblick bietet, zeigen die beiden wunderschönen Augen Krishnas. Und jetzt den Relativsatz. Der die Manifestation unserer spirituellen Sicht veranlasst. Die unbegrenzte Pracht und Schönheit seines mondähnlichen Antlitz. Die Lieblichkeit, die seinen Kopf mit der Faunfeder schmückt, formt den entsprechenden Aspekt der spirituellen Schönheit Krishnas. Wie eine Ansammlung blauer Wolken einen besonders wohltuenden, freudenspendenden Anblick bietet, So ist Krishnas Erscheinung analog von einer spirituellen, dunkelblauen Farbe getönt. Die Schönheit der Lieblichkeit Krishnas ist weitaus betörender als die des Liebesgottes, millionenfach verstärkt. Krishna. Namaram Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamini Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paskatyate Shatayini Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nitananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Dieser Text der Brahmas, der Hymnen von Lord Brahma gehört zu Wort zu der Verherrlichung von Krishnas Schönheit, von seinen persönlichen spielenden Vrindavan und seiner einzigartigen seinen persönlichen Spielen und seiner Schönheit. Ich möchte ganz kurz diesen Vers erklären. Der erste Punkt, der hier erwähnt wird, ist Krishnas Flötenspiel. Ich verehre Govinda, heißt es, den urersten Herrn, der meisterhaft auf seiner Flöte spielt. Wenn wir uns ein wenig die Shastras durchlesen und nach Stellen suchen, in denen Krishnas Flötenspiel gelobt wird, verstehen wir tatsächlich, dass es etwas Außergewöhnliches ist. Krishnas Flötenspiel durchdringt das materielle Universum und dringt an die Ohren der befreiten Seelen. In der Nektar der Hingabe wird erklärt, dass wenn die großen Yogis, die schon bereits die Stufe der Vollendung erreicht haben, nun in tiefer Meditation da sitzen, das Flötenspiel, das einzigartige Flötenspiel von Krishna hören, dass ihre Meditation sofort durchbrochen wird. Denn sie können nur noch sich auf diese Flöte konzentrieren. Ananta Shesha könnte man mit der modernen Sprache die Gravitationskraft nennen. Mit spirituellen Augen gesehen ist es eine Erweiterung von Balaram, der die Planeten in der Schwebe hält. Ananta Shesha, der diese Flöte hört, wird so berauscht von transzendentaler Ekstase, dass er sich in Ekstase hin und her wiegt. Was soll dann aus dem Planeten werden? Ist die Frage, die im Padyavali gestellt wird. Krishnas transzendentale Flöte sorgt dafür, dass die sich bewegenden Dinge still werden und die stillen Dinge sich bewegen. Ein Beispiel hierfür ist der heilige Fluss Yamuna, der sich bewegt. Wenn Krishna die Flöte spielt, wird er so starr, dass die Kühe über ihn rübergehen können. Im Krishna Bhavanamrita wird eine Stelle beschrieben, wo Krishna auf seiner Flöte spielt und gerade ein Vogel fliegt. Und dieser Vogel wird erstarrt vor Ekstase und bleibt in der Luft schweben. Er fällt nicht runter wie in der materiellen Welt, sondern er bleibt da. Ein anderer Vogel trinkt gerade Wasser und das Wasser erstarrt, sodass der Vogel für eine kurze Zeit, wo Krishna mit der Flöte spielt, hängen bleibt im Wasser und seine Trinkbewegungen einstellt. Krishnas transzendentales Flötenspiel, die Auswirkung kann man jetzt noch in Vrindavan sehen. Es gibt nämlich einige Fußabdrücke, von denen die Acharyas, wie Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur und Baladev Vidyabhushana gesagt haben, das ist ein echter Fußabdruck von Krishna. Einer steht zum Beispiel oder ist zu finden in Champahari in Kamyavan. Ihr geht da nach Champahari hoch. Es ist manchmal recht beschwerlich, weil erwähnt wird, man sollte barfuß gehen, wenn es irgendwie geht. Man geht da also diese Treppe hoch, die mit vielen Kieselsteinen ausgestreut ist, oder die sind da so, und das zwickt so richtig an der zarten westlichen Fußsohle und kommt dann oben an und sieht dann auf dem Berg einen Fußabdruck von Krishna, über den ein kleines Tempelchen gebaut ist oder eine kleine Pädagoge, würde man wohl richtiger sagen, und kann dann sein sündvolles Haupt auf den Fußabdruck von Krishna legen, wenn man will. So, der Fußabdruck ist auf folgende Weise dort hingekommen. Krishna stand dort eines Tages und flötete auf seiner Flöte. Und dann fing der Fels an zu schmelzen. Und der Fußabdruck ging natürlich weich in diesen geschmelzenden Fels herein. Und als Krishna dann weiterging, erstarrte der Fels und nahm seine gewöhnliche Molekularstruktur wieder an und fing sozusagen den Fußabdruck für alle Zeiten ein, sodass wir dorthin kommen können und unser Haupt dort drauflegen können, wenn wir wollen. Macht es. Es ist ganz wichtig. Champahari, auch die Bodhis können euch dorthin geleiten. Wenn Krishna sieht, dass seine geliebten Kühe durstig werden, macht er es manchmal so, dass er einfach auf der Flöte spielt, bis der Fels, auf dem er steht, zu Nektarwasser transformiert ist und dann können die Kühe es austrinken. Haribol. Das ist Krishnas transzendentale Flöte. Als nächstes wird Krishnas Schönheit beschrieben, besonders seine Augen, die wie Lotusblütenblätter aussehen, und seine die Faunfeder, die auf seinen Haaren ist, und auch seine Gestalt, die so aussieht wie die Färbung von frisch zusammengezogenen Wolken. Dieses Bild wird aus einem besonderen Grund gewählt. Wenn wir im Westen frisch zu sich zusammenziehende Wolken sehen, kriegen wir Zustände. Schon wieder regnet es. Ich wollte doch meine Hauttönung ein bisschen bräunlich hinkriegen, dass da ein anziehender, wie ist das Wort nochmal, braune Farbe, also Taint oder so, drauf spielt und ich da ein bisschen anziehende, meine Anziehungskraft gewinne. Nicht, aber in Indien ist es sehr schön, wenn Wolken zusammentönen, weil jetzt kommt Frische und Leben auf. Nicht? So ist es auch, wenn Krishna in unser Leben einzieht. Dann wird der Monsunschauer von Krishnas Barmherzigkeit, man spricht von einer Krishna ist eine Madhurya Kandambini, eine Wolke, die mit süßem Regenwasser gefüllt ist, dem Regenwasser seiner Barmherzigkeit in unser wüstengleiches Herz kommen, sodass dort die Pflanze der Hingabe wachsen kann. Ja, Krishna hat also diese wunderbare Schönheit, die so schön war, oder schön ist, dass Krishna, als er erschienen war und wenn er von Leuten gesehen wurde, die fielen reihenweise um aus Ohnmacht. Habt ihr schon mal einen sehr schönen Menschen gesehen? Ziemlich schön schon. Mr. Universum und Mrs. Universum mit den Hanteln. Die sind vielleicht nicht sehr schön. Schönheit liegt sehr im Auge des Betrachters. Also jemand findet Menschen schön und ein anderer kann sie vielleicht nicht so schön finden. Aber ich glaube, alle von uns haben schon mal einen schönen Menschen gesehen, der von einer Art für uns jedenfalls atemberaubenden Schönheit ist. Versucht euch einmal zu erinnern, wenn ihr einen wirklich schönen Menschen gesehen habt. Mir geht es so, wenn ich einen schönen Menschen sehe, dass ich zunächst einmal das Gefühl habe, dass ich jetzt gar nichts mehr sagen möchte, sondern erstmal zu dem Menschen zuschauen möchte. Srila Prabhupada hat einmal über schöne Frauen gesprochen. Er hat gesagt, dass die schönsten Frauen die bengalischen Frauen sind. Und dass aber auch die französischen Frauen sehr schön sind. Und es war ein Devotee namens Yogeshwara, ein sehr nicer Devotee, mit dem ich meine Kinderstube im Krishna-Bewusstsein gehütet habe, da sagte aber, Prabhupada, Krishna ist doch schön. Sozusagen, und zu sagen, warum sprechen wir jetzt über schöne Frauen? Und stellt euch mal vor, Vrinda Devi würde zu einer Vorlesung einladen, schöne Männer dieser Welt. Nicht? Wir würden irgendwie als Spiritualisten das mit einem gewissen fröhlichen Humor betrachten, diese Vorlesung. Mal sehen, was das denn ist. Nicht? Wir haben jetzt dies und wir haben jetzt das als Vorlesungsreihe. Das würde mich doch schon sehr interessieren, was da für Themen diskutiert werden. Es ist so ein Thema, wo wir ein bisschen denken, naja, so hat auch Yogeshwara gesagt, naja, also die schönen Frauen, Prabhupada, ist nicht Krishna der Schönste? Prabhupada hat ihn unterbrochen, wir sprechen hier über schöne Frauen, nicht über Krishna, das ist ein anderes Thema. Ein Devotee in dieser Welt kann über Schönheit sprechen, er sollte natürlich vorsichtig sein, sich nicht zu verfangen. Darüber werden wir gleich ein bisschen hören. Ja, denn diese Schönheit dieser Welt, auch die Schönheit von Menschen, ist eine Spiegelung, ein Schatten von der Schönheit Gottes. Aber wir finden auch in dieser Welt Schönheit. Nun, Krishna ist so schön, dass die Betrachtenden einfach vor lauter Bewunderung nicht mehr etwas anderes können, als ohnmächtig zu werden. Ich glaube, so ist es euch noch nicht gegangen. Wenn ihr eine schöne Person gesehen habt, dass ihr einfach und dann so umgesinkt seid. Ich glaube, so ist es noch nicht gewesen. Noch nicht. Krishnas Schönheit wurde einmal, das ist für Admadara und Shrikama bestimmt interessant, in einem Schauspiel dargestellt. Narada Muni hatte einst eine Schauspielgruppe, das wird im Vidagda Madhava beschrieben, nach Dwaraka geholt und einen besonders geeigneten Darsteller ausgewählt, den er dann lange geschult hat, sodass er sich so fast so bewegen konnte wie Krishna. Er war schön zurechtgemacht, sodass er Krishnas Antlitz sehr, sehr ähnlich sah, also ganz ähnlich sah. Und als Krishna diesen Schauspieler auf der Bühne sah, der von Narada Muni instruiert worden war, so expert zu handeln wie Krishna selber, lief Krishna aus der Zuhörerschaft auf die Bühne und umarmte diesen Schauspieler. Und Tränen der Ekstasen kamen ihm aus den Augen. Uddhava, sein Minister, ging sofort ihm nach und sagt, nun, Töfmann, also beruhige dich, das ist doch nur ein Schauspieler. Aber als Krishna diese Schönheit sah, stellte er eine Frage. Er sagte, habe ich mir direkt aufgeschrieben, bin ich das oder ist er ich? Er war so angezogen. Wenn ich diese Form sehe, sagte er, Krishna, die so wunderschön ist, dann werde ich überwältigt. Und dann entwickelt sich in mir der Wunsch, die Form von einem meiner Devotees anzunehmen, sodass ich mich betrachten kann. Ich kann mich ja gar nicht betrachten. Richtig. Ich will wie mein Devotee sein, der diese Form zur höchsten Zufriedenstellung betrachten kann. In Madhurya Kadambini wird erwähnt, was geschieht, wenn ein Devotee zum ersten Mal Krishnas wunderschöne Form sieht, wenn wir mal da sind. Der Devotee, es wird beschrieben, wird so begeistert und überwältigt, dass all seine Sinne nur noch, er hat ja denn einen spirituellen Körper, nur noch die Form der Augen annehmen wollen. Nicht? Wir haben ein sehr schönes Seminar von Radhe Shyam Prabhu, der uns dazu bringt, mit unseren Sinnen bewusster unsere Umwelt wahrzunehmen. Und da dann auch Krishna, der sich hinter der Manifestation verbirgt. Krishna sagt ja zum Beispiel, ich bin der Geschmack im Wasser. Nicht der Krishna wahrzunehmen. So, wenn ein Devoti das erste Mal Krishna sieht, das ist aber einer hohen Stufe, die als Stufe der Bhava bezeichnet wird, dann wird er so überwältigt, Krishna zu sehen, dass er schließlich es nicht mehr so seine Fassung beibehält und in Ohnmacht fällt. Dann wird er erweckt von Krishnas transzendentalen Geruch, der aus seinem Körper ausströmt, und er wacht auf und all seine Sinne wollen zu Riechorganen werden. So wird es beschrieben, und er fällt mehrere Male in Ohnmacht, aus der mehrere Male umarmt wird, bis Krishna, also hervorgeholt werden, bis Krishna ihm dann die Kraft gibt, ihn zu betrachten und sagt, jetzt sehe mich zu deiner vollsten Zufriedenstellung. Dann schaut der Devotee mit nicht blinkenden Augen auf Krishna. Das ist so wunderbar, wir können uns das nicht vorstellen. Seine Schönheit, das ist der letzte Punkt in diesem Vers, ist so überwältigend, dass Millionen von Liebesgöttern betört werden. Nun, der Liebesgott kann uns unglaublich betören, denn er hat 5 Pfeile, mit denen er schießt. Es ist interessant, in der westlichen Geschichte wird der Liebesgott als so ein kleiner Bubi dargestellt, mit Locken. Du hast dich mehr damit beschäftigt. Ich habe Darstellungen als kleinen Jungen gesehen. Gibt es aber auch andere Darstellungen als ausgewachsenen Jüngling? Bestimmt bei den Griechen vielleicht. Aber in so ein kleiner Knabe ist das, nicht so ein kleiner Knirps. Der hat dann so einen Flitzebogen und blum, wenn dann Magdalena und Hans sich da unter den Linden treffen, dann ist der kleine Knirps da und schwupp schießt in Magdalenas Herz und Hans Herz ein Pfeil. Und dann vergessen die ihre gegenseitigen Schwächen. So, dieses Bild, Carl Jung sagte einmal, religiöse Bilder sind immer dem Archetypus der Menschheit entnommen. Ich glaube, die Menschheit hat sich immer damit befasst, den Liebesgott als einen geschickten Schützen zu betrachten. Das kommt aus einem spirituellen Erkenntnis heraus, einem vedischen Bild, wo der Liebesgott dann als Jüngling uns begegnet, total frisch und aufblühend und einen Bogen schießt mit 5 Pfeilen, nicht einem. Der erste Pfeil heißt Mohana. Wer von euch war schon einmal verliebt? Genau. Der erste Pfeil, der dann sitzt, ist, dass man so unglaublich fasziniert ist. Wie diese Person jetzt geht, ist absolut faszinierend. die Handbewegung, die diese Person macht, um eine Erdbeere aufzunehmen und in den Mund zu tun, ist absolut faszinierend. Man müsste ein Video drehen darüber. So ist es. Wenn dieser Pfeil sitzt, dann kommt eine Faszination auf im Herzen. Hannibal. Das kann ganz schön eine Maya sein, nebenbei gesagt. So, der nächste Pfeil heißt Stambana. Das ist also total psychologisch aufgeschlüsselt. Es ist wenn der Pfeil Stambana sitzt im Herzen, dann wird man sehr aufmerksam, was diese Person betrifft. Nicht? Und manchmal kann man sich überhaupt nicht, gar nichts anderes mehr wahrnehmen. Da geht so und so Devi und chantet ihre Runden wie ein glühender Komet in einer kosmischen Symphonie. Nicht? Es ist eine Aufmerksamkeit, die dann entsteht. Der nächste Pfeil, also wir haben jetzt Pfeile, die zum Teil nacheinander geschossen werden, um eine Art Steigerung zu erzielen, die aber auch allein geschossen werden können, heißen Unmada. Unmada heißt, man wird total berauscht. Man ist also hin und weg und vorüber. Der nächste Pfeil heißt Shoshana. Intensive Anziehung verspürt man. Und der nächste Pfeil ist intensiv, er heißt Tapana und er setzt einen in Flammen. Das sagt man auch im westlichen Kulturkreis. Mein Herz ist entflammt in dieser Angelegenheit. Nicht? So, das sind die fünf psychologischen, die Psychopfeile, könnt ihr sagen, die Cupid oder der Liebesgott in seinem Arsenal hat. Krishnas Schönheit bezaubert jedoch diesen Halbgott Cupid so stark, dass Krishna als Madan Mohan bezaubert ist. Das ist sehr wichtig für uns. Wenn wir manchmal sehen, wie wir hilflos von diesen Pfeilen bedrängt werden, die uns vielleicht sogar dazu bringen, eine unheilsame Beziehung aufzunehmen, der keine große Zukunft gegeben ist. Wir sind aber trotzdem von diesen Pfeilen jetzt drangsaliert und fühlen die Auswirkungen. Können wir Zuflucht suchen bei Madan Mohan, dem Liebesgott? Wenn wir zum Beispiel verheiratet sind und unsere Anziehung zum einem Partner des anderen Geschlechtes so wird, dass wir Schwierigkeiten beginnen in unserer Beziehung zu unserem Ehepartner, können wir Zuflucht suchen bei Madan Mohan? Wenn wir Brahmacharis sind, die das Gelübde des Zölibates aufgenommen haben und jetzt die Gefahr sehen, zu einem Zeitpunkt, der noch nicht gut ist, weil die Studien im spirituellen Wissen noch nicht abgeschlossen sind, zu sehr angezogen zu werden, können wir Zuflucht suchen bei Madan Mohan. Wenn wir mit diesen ganzen irrationalen Anziehungen zu körperlicher Schönheit konfrontiert werden, Anziehungen, die wir uns nicht so gerne eingestehen möchten, weil sie uns peinlich sind, weil sie vielleicht Menschen betreffen, die nicht Gottgeweihte sind und mit denen wir uns niemals verbinden könnten. Wenn wir mit dieser, sagen wir mal, manchmal schwierigen Logik der materiellen Anziehung zu tun haben, lasst uns Zuflucht suchen bei Madan Mohan, der den Liebesgott selber überwindet. Krishnas Schönheit ist so stark, dass im Chaitanya Charitamrita Shlokas zu sehen sind, wo Devotis sprechen. Die Devotis sprechen so, ach was, was ist der Brahma für ein Dilettant? Er weiß nicht, wie man richtig Augen schaffen soll. Denn er hat die Augen mit diesem Blinkmechanismus versehen. Und für einen Augenblick, wenn ich blinke, dann sehe ich die Schönheit Krishnas nicht. Was für ein armseliger Dilettant. Ist euch schon mal beim Betrachten von Schönheit das Blinkern des Augenlichtes dazwischen gekommen? Ich glaube nicht. weil die Schönheit einfach nicht schön genug war. Dass man wirklich so schauen wollte, mit unblinking eyes. Gut, das ist also die Schönheit. Nun, nachdem wir diesen Vers diskutiert haben, möchte ich euch auf den zweiten Abschnitt in den Hymnen von Lord Brahma an Krishna also hinweisen. Und zwar den Abschnitt, der von Text 32 bis Text 35 geht. Nachdem Brahma so richtig aus der Ekstase seines Herzens Krishnas Schönheit und später seine Spiele beschrieben hat, stoppt er sich und hält ein in seiner Hymne und wirft sozusagen seine Augen auf seine Zuhörerschaft, die irgendwann einmal die Brahma Sanghita hören wird. Und er fängt dann an, Krishna auf ganz andere Weise zu preisen. Nicht mehr so überschwänglich, nicht mehr so rassika, wie man sagt, also mit Wohlgeschmack versehen, sondern er fängt an, ihn logisch für den intellektuellen Zweifler zu beschreiben. Aber in einer Logik, die als Translogik, nicht Trance, sondern als Translogik bezeichnet werden kann. Er schildert, wie Krishna jenseits unserer materiellen Logik ist und gibt ein paar interessante Beispiele dafür. In Abschnitt 32 bis 35 beschreibt Brahma, dass Krishna jenseits der materiellen Logik ist und dass man sich ihm nur durch Hingabe nähern kann. Und er bringt auch klar zum Ausdruck, dass Krishnas außergewöhnliche translogische Merkmale seine Herrlichkeit kein Problem darstellen, sondern seine Herrlichkeiten unterstreichen. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur spricht so darüber: Aus Mangel über unsere Situation, die nicht so ganz und gar in Krishnas Herrlichkeit und Glorien aufgehen kann. Noch nicht jedenfalls. Aus Mangel an einem Geschmack, das ist unter die Text 32 Erläuterung, da geht es gleich am Anfang los. Aus Mangel an einem Geschmack für spirituelle Dinge entsteht in den Gemütern derjenigen, die sich an weltliches Wissen gekettet haben, ein schwerwiegender Zweifel. Diejenigen, die an weltliches Wissen gekettet sind, so wie wir alle, haben noch keinen Geschmack für spirituelle Dinge und kriegen plötzlich Zustände. Wenn solche Menschen die Beschreibung der Spiele Sri Krishnas vernehmen, glauben sie, die Wahrheit bezüglich Krishnas sei das Hirngespinst gewisser belesener Gelehrter, die sich dieses mit Hilfe ihrer Einbildungskraft aus Material erschaffen haben, dass sie von weltlichen Prinzipien ableiten. Also, dass sie mal schöne Dinge gesehen haben, vortrefflich die Schönheit einer arabischen Frau, die an beiden Händen einen Leopard hält, so reinrassig ist sie und betont das auch durch die Leoparden. Und da hat man gedacht, so ist Krishna auch, aber er hat Kühe. Nee, versteht ihr? Dass man bestimmte materielle Prinzipien nimmt und daraus dann Krishnas Sache herleitet und einen ein Hirngespinst an Gott erzeugt. Das ist also das Problem. Mit dem Ziel, diesen schädlichen Zweifel zu beseitigen, versucht Brahma in diesem und in den drei folgenden Shlokas, nachdem er auf rationale Art und Weise zwischen den beiden Angelegenheiten, nämlich spirituelles und materielles, unterschieden hat, das Verständnis des reinen Lila Krishnas zu vermitteln, das ihm durch seine unvermischte, ekstatische Trance zugänglich war. Gefällt euch diese Sprache? Folgt ihr? Versucht. Ja. Nicht so ganz. So, so, lala. Also, Bhaktisiddhanta sagt, die Neigung ist, zu denken, Krishna sei eine Hirngeburt von ein paar belesenen Naivlingen. Und um das jetzt zu beseitigen, versucht Krishna erstmal zu sagen, Brahma zu sagen, guck mal, hier ist das Materielle, das sind materielle Bereiche und die, ganz kategorisch verschieden ist hier das Spirituelle, die spirituelle Welt und macht somit ein und erzählt so oder will so belegen, dass Krishnas Lilas und Wesenheit eben nicht materiell, sondern von der spirituellen Natur ist. Lasst uns jetzt mal Brahmas Beweismaterial studieren. Ich gehe da mal schnell durch. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, dessen transzendentale Gestalt voller Glückseligkeit, Wahrheit und Wesenhaftigkeit und deshalb von der strahlenden Herrlichkeit erfüllt ist. Er sagt also, ihr müsst verstehen, liebe bedingte Seelen, Krishna hat nicht einen Körper aus Erde, Feuer, Wasser, Erde, Wasser, Feuer, Äther und all diesen Materialien, sondern aus Glückseligkeit, aus Wahrheit, wir sagen Wissen, und aus Wesenhaftigkeit, das heißt ewiger Substanz. Jedes der Gliedmaßen jener transzendentalen Gestalt erfüllt in sich selbst die vollständigen Funktionen aller anderen Organe und sieht, erhält und manifestiert die spirituellen und weltlichen Universen ewiglich. Nachdem Brahma gesagt hat, Krishnas Körper ist also spirituell, erzählt er jetzt, was ein spiritueller Körper tun kann. Alle seine Sinne, so sagt er, können die Funktion der anderen Sinne aufnehmen. Fällt euch ein Beispiel hierfür ein? Sehr gut. Hier ist ja eine richtige Schülerin der Brahma Samhita. Krishna kann mit den Augen essen. Lasst uns nur diese beiden Sachen, die gesagt wurden. Ihr seid ja super, also wirklich, endlich mal ein paar spirituelle Zuhörer. Wir hatten das vorhin gehabt, an einem der Tage mit unserem Schaubild. Da wurde schematisch dargestellt, wie Mahavishnu auf die materielle Energie schaut und durch seinen Blick hindurch die Lebewesen in diese materielle Welt hineingibt, imprägniert. Oder wir könnten davon einer spirituellen Zeugung machen. Für eine bedingte Seele ist die Zeugung nur mit einem ganz bestimmten Körperteil möglich. Mahavishnu jedoch kann einfach nur schauen und durch diesen Blick Lebewesen in die Adhara, das heißt den Schoß der materiellen Energie, hineingeben. Nur durch den Blick. Das ist ein Beispiel dafür, wie Krishna mit seinen austauschbaren Sinne hat, sozusagen. Ein anderes Beispiel in Bezug auf dem See, auf Sehen, hat Krishtikata eben erwähnt. Der sagte, wenn wir dem Deti, das ist vielleicht interessant für euch, eine Speise darbringen, schaut Krishna als Deti auf die Speise und nimmt so die Speise an. Er braucht es also nicht in den Mund zu schieben und dann dem Verdauungsvorgang zu übergeben. Krishna schaut und die Speise, über die er schaut, ist dann eine gesegnete, das heißt eine angenommene Speise, die einen ganz anderen Informationsgehalt hat. Speise, die wir nicht opfern zu Krishna, hat den Informationsgehalt der Materie. Das heißt, es ist geboren worden, da ist Luft, Wasser und so weiter als feine Information drin, auch als grobe Information. Aber wenn wir Speise opfern, sieht Krishna das und es kommt ein spiritueller Informationswert da rein, der einem Menschen hilft, Loslösung von der Materie zu entwickeln, wenn er nicht wie ein Berserker Prasadam herunterschlingt, was auch vorkommen soll, besonders am Pizzastand. Da war ich gestern auch einmal, habe das einmal erfahren, kann es nur weiterempfehlen. In Maßen, nicht gleich vielleicht 20 Pizzas. Geweihte Speise ist die Speise des 20. Jahrhunderts. Das muss man unbedingt der Welt offenbaren. Weiht eure Speise und isst es in respektvollen Mengen, wo ihr versucht, Sinne und die Sinne zu kontrollieren, sodass es nicht ins Uferlose hineingeht. Wenn ihr Prasadam respektiert als etwas, was der Herr gesegnet hat und ein Spirituellen durch seinen Blick, somit eine, ist es nicht mehr materielle Speise, werdet ihr unglaublich Fortschritte machen. Unglaublich, was man da erzielen kann. Ich kenne eine Gottschwester, die einmal einen Devoti traf, der hat ihm Bücher verteilt, also sie war damals noch nicht im Krishna-Bewusstsein, und dann haben sie diskutiert und diese Gottschwester hat dann gefragt, ja, du redest hier vom Prasadam, kann ich das mal probieren? Der Devoti sagte, komm mal mit zum Auto, wir wollen mal sehen, ob wir noch was haben, und reichte ihr einen Prasadam-Apfel, einen grünen Boskop. Und sie aß also diesen spirituellen Boskop-Apfel. Und hatte so eine starke spirituelle Erfahrung dabei, schien ihr, dass ein spiritueller Strom ihren ganzen Körper durchflutete. Und so beschloss sie, ein Devotee zu werden, wegen dem spirituellen Boskop-Apfel. Haribol. So, Krishna hat also transzendentale Kräfte, darauf kommt es hier drauf an, das will Brahma zeigen. Er hat eine spirituelle Gestalt, die auch auf wundersame Art und Weise handelt und auftritt. Das heißt, dass seine Sinne etwas tun können, was keine materiellen Sinne machen können. Kannst du durch einen Blick zeugen oder durch einen Blick schaffen? Wir können ja mal uns hinstellen und versuchen zusammen ein Schloss zu bauen mit unserem Blick. Es wird nicht gehen. Krishna schaut auf die materielle Energie und durch seinen Blick kommen die Lebewesen, aber auch die Kala Shakti, die Zeitenergie, die dann dafür sorgt, dass die ganze materielle Manifestation vom Pradhan ins Mahatattva übergeht. Unsere Sehkraft, diese jämmerliche, durch Mauern begrenzte Sehkraft, durch Schlaf und Illusion eingeholte Sehkraft, ist nur da, weil Krishna gesehen hat, weil Krishna sieht. Krishnas Sehen ist das ursprüngliche Sehen, alles andere Sehen ist das abgeleitete, das deduzierte Sehen. Das ist ein neues Wort, ich weiß, aber eines meiner Hobbys. Das ist die Kraft von Krishnas Augen, zu schaffen, zu vernichten, zu segnen. Wenn wir zu die Deti, vor die Detis gehen, wollen wir von Krishna gesehen werden. Schau mich an, hier bin ich, dein Devotee. Dann baden wir uns im Darshan. Darshan ist eine zweispurige Angelegenheit. Wir schauen, aber der Herr schaut. Und das ist noch wichtiger. Du könntest blind kommen und Darshan nehmen, wenn der Herr dich sieht. Mehr brauchen wir nicht. Versteht ihr Brahmas Logik? Er will zeigen, was für außergewöhnliche Kräfte die der Herr hat und uns zeigen, wie diese Kräfte auch in unserem Leben erfahrbar ist. Er ist also nicht erholt den urersten Herrn, der den Veden nicht zugänglich ist. Nur durch das Studium von vedischen Büchern könnt ihr Krishna nicht verstehen. Aber, oder sondern, erreichbar ist durch reine, unverfälschte Hingabe der Seele. Nur durch Hingabe zu Krishna, durch Bhakti, offenbart sich der höchste Herr. Aber durch die wissensansammelnden Fakultäten, die wir unseres Intellektes, können wir den höchsten Herrn nicht erreichen. Ich verehre Govinda, der ohne einen Zweiten ist, nicht dem Verfall unterworfen, ohne einen Anfang, dessen Form unendlich ist, der der Anfang ist und der ewige Purusha. Und dennoch ist er eine Person im Besitz der Schönheit blühender Jugend. Wundervoll. Nicht? Sagt also, Krishna können wir erreichen durch Bhakti, Bhaktyamang Abhijanati, nur durch reine, unverfälschte Hingabe kann man mich so verstehen, wie ich bin, sagt Krishna ja in der Gita, ihr mögt euch erinnern. Und Krishna ist die Ursache von allen Ursachen, so hat er seine Brahma Sanghita angefangen und so dieses Thema nimmt er jetzt nochmal auf und sagt, seine Form ist unendlich, alles geht da rein, deswegen kann er die Ursache sein von allem. Ist das nicht ein super Devoti, unser Brahmana, unser Brahma, wie er Krishna preist? Das geht doch unglaublich rein. Hört euch noch den letzten, noch zwei Verse noch an, lieber Krishnas Herr. Könnt ihr noch? Ich möchte euch bitten, für diese zwei Verse euch nochmal in einer Übung zu bemühen, nämlich Aufmerksamkeit. Das heißt, dass ihr euren Geist bitte zurücknimmt aus all den Themen, die ihr jetzt gehört habt, und nur auf eine Sache richtet, auf das Hören. Ich glaube, bei Radhishyam haben wir gehört, wie das geht. Also versucht bitte Radhishyam und Unterweisung jetzt zu benutzen und jetzt diesen Vers euch anzuhören. Er ist Nektar. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn. Die Yogis, die nach dem Transzendentalen trachten und sich dem Pranayama-Atemübungen widmen, indem sie sich darin üben, streng die Atmung zu beherrschen, können nur den Zehenspitzen seiner Lotusfüße näher kommen. Ebenso die Gyanis, die versuchen, das unterschiedslose Brahman durch den Vorgang der Beseitigung des Weltlichen zu finden, der sich über Tausende von Millionen von Jahren erstreckt. Also hier sagt Brahma davon, dass es zwei Arten von Transzendentalisten gibt, die dem Herrn nicht richtig erfassen können. Die Yogis, die durch Pranayama-Atemübungen ihren Geist bezwingen und still machen. Und die Gyanis, die, nachdem sie die Welt sagen, unterteilt haben, das ist nicht spirituell, das ist nicht spirituell, alles materielle abgesondert haben, um zur spirituellen Essenz zu kommen, dass diese eigentlich Krishna nicht sehen, sie können die Zehen vielleicht sehen. Es hat einen bestimmten Grund. Von den Zehen von Krishnas Lotusfüßen geht ein Glanz aus. Wieso können die Zehen sehen? Dieser Glanz ist das Brahman. Yogis und Gyanis, die mit anderen Worten nicht den Vorgang der Bhakti anwenden, können höchstens diese Ausstrahlung von den Zehennägeln Krishnas sehen. Und der letzte Vers in dieser Sektion, mit dem wir dann auch aufhören werden, ist ein Vers, der nochmal das Beste von unserer Intelligenz haben möchte. Es ist eine kleine Herausforderung. Dieser Vers sagt zu uns, könnt ihr mich verstehen? Eko Pyasora Chaitum Jagadanda Kotim Jachakti Asti Jagadanda Chayaya Danta Andantarasta Paramanu Chayantarastam Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. Er ist eine nicht-dualistische Wesenheit. Dazwischen der Energie und deren Besitzer kein Unterschied besteht. Bei seinem Werk der Schöpfung von Millionen von Welten bleibt seine Energie untrennbar. Alle Universen existieren in ihm und er ist in seiner Vollständigkeit zu ein und derselben Zeit in jedem einzelnen der Atome gegenwärtig, die überall im Universum verteilt sind. Solcher Art ist der urerste Herr, den ich bewundernd verehre. Dieser Vers sagt aus, dass die Schöpfung, weil sie eine Energie ist, ebenfalls Krishna ist. Es ist nicht verschieden, die Energie und der Energieursprung. In der Virat Rupa Vorstellung hören wir, dass sogar die Irreligion, die satanischen Einflüsse der Herr sind, nämlich der Rücken des Herrn. Bestimmte Dinge sind auch anyways, eine Öffnung in diesem hinteren Bereich des Herrn. Tod zum Beispiel. Nicht? Alles ist Krishna. Für einen Devoti, der das versucht zu verstehen in seinem Leben, der kann auf diese Art und Weise im Krishna-Bewusstsein die Dualität von Gut und Schlecht überwinden, indem er weiß, alles, aber auch alles ist Krishna. Es war eines der letzten Sätze, die Prabhupada in das Mikrofon hauchte, bevor er den Körper aufgab, sagte, alles und jeder befindet sich unter der völligen Kontrolle des Herrn. Das zu verstehen, dieses Bewusstsein, das ist Krishna-Bewusstsein. Nicht? Die Dualität des materiellen Daseins kann ein Devoti überwinden, der versteht, dass alles von Govinda ausgeht. Dann geht es weiter. Alle Universen existieren und jetzt kommt der Widerspruch. Obwohl alle Universen existieren, existiert in Krishna, existiert doch Krishna in allem. Dann haben wir hier ein Wasserglas. Da ist ein Glas. Theo, könntest du mir da ein Plastikglas allerdings, aber das macht ja nicht. Ich brauche kein Wasser drin, nur das Glas brauche ich. Ich möchte euch anhand des Glases nämlich diese Sache zeigen. Dieses Glas befindet sich in diesem Raum. Seid ihr damit einverstanden mit dieser Aussage? Miriam? Mal sehen, was kommen wird. Ja, es existiert in diesem Raum. Wenn ich jetzt sagen würde, und dieser Raum befindet sich in diesem Glas. Wenn ein Widerspruch ist, wenn ich sagen würde, ich sehe Theo hier drin, ich sehe die Kartels hier drin, ich sehe das Harmonium drin. Wie heißt du nochmal? Damodar. Und du? Nitai. Ich sehe Damodar hier drin und Nitai. Dann Manche Leute denken, gestern als Sachinanda Swami die Pizza saß, hat jemand ihm ein Bier darunter gemischt. Nicht? Pizza aß und Getränke trank ich ja nicht. Aber, you know, jetzt sieht er doppelt, der Arme. Bei Krishna ist das möglich. Krishna ist im Universum, nicht nur im Universum. Krishna ist in jedem Atom gegenwärtig. Trotzdem ist das Universum in ihm. Das, was hier nicht geht, der Becher ist in diesem Raum und der Raum ist in ihm. Krishna ist gar kein Problem. Warum? Weil Krishna transzendentale Erweiterung hat, die aber nicht von ihm getrennt betrachtet sein sollen. Und in dieser Weise ist Krishna der Ursprung aller Dinge. Als Mahavishnu kommen die Universen aus ihm hervor und er hat dann den Stil, in jedes Atom im Universum einzugehen. Was sagt ihr zu Krishna? Wunderbar! Unbegrenzt! Und wenn wir über ihn meditieren, werden wir auch ein bisschen unsere Grenzen überwinden können. Hare Krishna! Ach, das ist so ein Nektar. Wir sollten jetzt einfach Frühstück streichen und einfach weiterlesen. Haribo. Aber das machen wir nicht, keine Angst. Weil man kann auch nur so und so viel aufnehmen. Bitte, ich möchte euch demütig bitten, zu verstehen, Brahmas Gedankengang zu folgen. Krishna ist jenseits materieller Logik. Man kann jedoch sich ihm nähern durch Hingabe. Macht nicht den Fehler, die außergewöhnlichen Eigenschaften von Krishna, die für unsere Logik, die sich an die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt hält, widersprüchlich erscheinen macht. Macht nicht den Fehler, diese Eigenschaften hinwegzutun, sondern seht sie als Schmuckstücke und Ornamente des transzendentalen Gottes an. Und verherrlicht ihn dafür. Hare Krishna. Damit bin ich ans Ende gekommen von meiner heutigen Vorlesung. Ich möchte euch schon vorbereiten. Die Verse der Brahma Sanghita gehen noch bis, diese Hymnen gehen noch bis Text 55. Text 56 ist dann eine Beschreibung der spirituellen Welt noch einmal zu finden. Aber ich werde darüber nicht sprechen, sondern ich werde morgen, ich denke, das wird die wichtigste Lecture sein, darauf zu sprechen kommen, was Krishna Brahma mitgibt. Nachdem Krishna nämlich diese wunderbaren Hymnen von Brahma hört, wird er sehr gerührt. Mein Devotee verherrlicht mich. Und er erscheint vor Krishna und gibt ihnen eine Segnung in zweierlei Weise. Zunächst einmal sagt er ihm, Brahma, ich bin so zufrieden mit dir. Ich möchte dich bitten, Wissen über mich in dieses Universum hineinzubringen. Du sollst der erste spirituelle Meister in diesem Universum sein. Und du sollst die Parampara, die Nachfolge der spirituellen Meister, begründen. Ihr müsst wissen, wir sind ja in der Nachfolge von Lord Brahma. Die Hare Krishna-Bewegung ist die Gaudiya Madhva Brahma Sampradaya, nicht? Brahma ist der ursprüngliche spirituelle Meister in dieser Welt. Der ganz ursprüngliche spirituelle Meister ist Krishna, der ja Brahma unterwiesen hat. Krishna ist also so zufrieden, dass er auf Brahma das Guru-Amt traut, gibt. Aber das des ursprünglichen Gurus, des Begründers einer Sampradayas. Und dann gibt er ihm eine zweite Segnung. Und es wird mir morgen um diese zweite Segnung gehen. Er gibt Brahmas und Brahma Unterweisung, wie er obwohl er im materiellen Universum ist und mit einer knochenharten Schöpfungsarbeit beschäftigt ist, weiter im Gleichgewicht bleiben kann. Wenn ihr diese Unterweisung versteht, werdet ihr, wenn ihr das Summercamp verlasst, wissen, wie ihr euch verhalten müsst, um den Zustand, den ihr hier erreicht habt, beizubehalten und zu vergrößern. Das werden wir morgen durchnehmen. Ihr werdet nicht mehr die gleichen sein danach. Also wenn ihr, morgen solltet ihr Notizen mitnehmen. Es werden 4 Punkte gemacht werden. Actually, die werden wir vielleicht mit unserem, wir haben ein Schreibteam, und mit unserem Schreibteam werden wir die aufschreiben, dass ihr euch die, wir brauchen nichts mehr zu nehmen zum Schreiben, sonst schreibt man nur und versteht die Hälfte geht einem weg. Gut. Schön, damit möchte ich enden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem heute Gehörten? Daniel?
Gestern hast du gesagt, dass wir Aufbaudrama haben. Jetzt haben wir dann die Institutionen
abgeschlossen. Daniel ist ein sehr intelligenter Fragensteller. Habt ihr seine Fragen gehört? Gestern hattest du gesagt, dass wir auch einmal Brahma waren. Heißt das, dass wir die Instruktion schon mal gehört haben? Und jetzt kommt bestimmt gleich die zweite Frage, wie ich da nicht komme. Und wie so haben wir es vergessen? Nein, gar nicht. Ja, wir waren Brahma. Nun, Daniel, die Angelegenheit ist ein bisschen so, dass es ja verschiedene Brahmas gibt. Und ich hatte jetzt gestern gerade gelesen, dass nicht jeder Brahma in jeder Schöpfung diese Krishna verehrt hat. Zum Beispiel der Brahma der vergangenen Schöpfung hat eine Shingade verehrt. Und hat auch ein Mahamantra von Nishinga gechantet. Der Brahma der dieser Schöpfung verehrt Krishna mit dem Karma Gayatri Mantra, nicht, den er ja in der Zweiteinweihung von Krishna erhalten hat. So, nicht jeder Brahma hat die gleiche Situation. Das ist mein Verständnis. Wie ist dein Name, bitte? Margarete? Annette sogar. Ja. Aha. Die Veden gibt es in allen Universen. Die Veden, die wir hier kennen, unsere Edition sozusagen, ist eine Edition, die von Brahma kommt. Also Brahma hat das vedische Wissen gesprochen. Ja, und dann weiter. Ich habe einen Brief von Yamaraj gekriegt. Schlechtes Gehör. Du kriegst 3 Briefe. Schlechte Sicht, das geht noch bei mir. Graue Haare, schlechtes Gehör. Ich habe 2 schon. Wenn ich den dritten Brief kriege, dann trete ich bald ab. Ja. Ob das nur, nein. Ob das vedische Wissen nur für unser Universum gilt. Da wird nur vom Brahma gesprochen, der Krishna verehrt. Du, ich will jetzt mal total dein Verständnis sprengen von den Vedas. Bang! Vedisches Wissen ist alles Wissen. Alles, was wahr ist, ist vedisches Wissen. Das ist ein Ausspruch von Bhaktivinoda Thakur. Einmal wurde Prabhupada gesprochen. Was ist das Gottesbewusstsein der Philosophen? Total interessante Antwort. Und Prabhupada antwortete, das Maß ihrer Ernsthaftigkeit, die Wahrheit zu finden, ist ihr Maß an Gottesbewusstsein. Weil ein Philosoph, der wirklich grübelt, das ergrübelt, der findet auch Wahrheit. Der findet Zugang, ein Zugang, dem ihn die Überseele erlaubt, zu den Vedas. Das vedische Wissen ist überall verbreitet. Wenn ihr von diesem Verständnis einmal ausgeht, ich selber habe es selber als Prediger sehr oft gemerkt, manchmal ist man in Situationen drin, wo man einfach nicht so genau weiß, aber man muss eine Antwort geben. Man kommt nicht raus. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die rechtschaffene Möglichkeit, dass man sagt, ich weiß es echt nicht. Aber manchmal gibt es Situationen, wo dann gefragt wird, was meinst du aber denn? Es gibt so lebensberatende Situationen, wo jemand was wissen muss und du bist die einzige Person, von der er das wissen will oder wissen kann in dem Augenblick. Und dann, ja, wenn du willst, was ich meine, und dann fängt man schon an, ich will jetzt nicht spekulieren, ich will jetzt was Wahres sagen, das hilft den Menschen, das könnte sein Leben verändern. Denkst du, Krishna, bitte gib mir Wissen in dieser Hinsicht. Und plötzlich ist ein Zugang da und du siehst alles ganz klar vor dir und du sagst es und es stimmt. Das ist ein mystisches Erlebnis eines Predigers. Nicht? Vedisches Wissen ist überall gegenwärtig und Krishna kann uns im Herzen den Zugang dazu verschaffen. Habt ihr das nicht schon einmal gemerkt in eurem Leben, dass ihr etwas gedacht habt, was ihr später in den Büchern gefunden habt? Oder dass ihr etwas gesagt habt, wo ihr gedacht habt, was ist los hier? Endlich habe ich mal was Gutes gesagt. Mir ist es neulich gegangen, ist ein junger Devotee zu mir gegangen. Ich hatte eine Frage, mit der ich mich beschäftigt hatte und kam nicht recht zu Wege, wie man das verstehen soll. Und der Devotee sagte mir, es war eine Mataji, die sagte mir, du, ich war da beim Chanten und plötzlich ist mir ein Einfall gekommen. Und da hat sie mir den Einfall gesagt. Und ich wusste sofort, das ist die Antwort auf meine Frage gewesen. Da hat Krishna im Herzen dieses Devotees einen Zugang zu echtem Wissen verschafft. Das ist unglaublich. Versteht, das ist ein sehr universales Bereich, das Krishna-Bewusstsein. Savasyacharam, Krishna weilt, das wird in diesem Shloka wird hier gesagt, Savasya Charam Hridi Sanivishtu Matasmiti Jnanam Apohanam Cha Vedaischa Sarvair Aham Eva Vedya Vedanta Krit Veda Vid Eva Charam. Was es heißt ist, ich weile im Herzen eines jeden, es wird von der Überseele gesprochen, und im nächsten Augenblick, in der zweiten Vershälfte, spricht Krishna davon, Savasya Charam, Matasmiti Jnanam Apohanam Cha. Von mir kommt Wissen, Erinnerung und Vergessen. Und dann spricht er davon, ja, ich bin der Urheber des vedischen Wissens. Ich bin der Verfasser der Vedas. Und von allen Vedas bin ich zu erkennen. Paramatma und die Vedas hängen unglaublich zusammen, die Überseele. Und durch die Überseele wird uns ein Zugang zu dem vedischen Wissen gegeben. Nicht nur Devotees, auch solchen, die ernsthaft suchen, finden Wahrheiten. Religiöse Menschen. Nicht? Oh. So, was jetzt da, ich weiß, ich bin ein bisschen von deiner Frage abgekommen, aber das ist ein schöner Umweg gewesen. Ich würde sagen, sei zufrieden mit dem vedischen Wissen in diesem Universum. Das ist so viel. Wenn du jetzt doch vom anderen Universum, also wirklich, wie bitte? Darum ging es nicht, gut. Also, ja, das ist mir auch klar, dass du zufrieden bist, aber Es gibt so viel vedisches Wissen. Selbst was das vedische Wissen dieses Universums betrifft, Margareta, selbst das Wissen ist so... Krishna sagt zu Arjuna, man soll sich durch das blumenreiche Wissen der Vedas nicht verwirren lassen. Er sagt, man braucht das nicht alles zu wissen. Nicht? Also ein bisschen sagt er selber in der Gita dazu. Ja, ich hatte noch Bhakti Devi. Ja. Gibt es auch Brahmas, die keine reinen Gottgeweihten sind? Ja. Du bist der Antwort auf der richtigen Spur. Es gibt tatsächlich Brahmas, die keine reine Gottgeweihte sind. Und die haben nicht, die haben einen bestimmten Teil vom vedischen Wissen, nämlich wie die das schöpfen müssen. Da gehört auch ein riesen Sachkenntnis dazu, so ein Universum zu schaffen. Das ist anders als so eine Linzertorte, die man mal schnell so hinbringt. Der muss vedisches Wissen haben und vedische Prinzipien kennen. Aber er ist eben kein reiner Devotee, muss nicht ein reiner Devotee sein. Aber die Linzertorten von Bhakti Devi sind fantastisch. Das also, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Patrick.
Ja. Das heißt, dass der Brahmana jetzt, diese Zeitverbindung im Universum da ist, dass er ein reiner Gottgeweihter ist und zurückgeht. Das heißt, er geht nicht nur nach dem Materiellen.
Unser, ja.
Das würde bedeuten, dass der Weg jetzt blockiert ist durch die materielle Welt. Das kann ich mir für das Leben erkunden können, weil der Weg wieder Brahmana ausgespielt
wird. Ja, es ist so, dass Brahmas Position von einem anderen angenommen wird. Brahma ist so wie der Nationalrat. Jetzt ist es der Herr irgendwie, nicht? Und wenn der Herr irgendwie vielleicht vor seiner Amtszeit zu Fall kommt, durch einen Skandal, Schmuggelaffäre, wollen wir ihm nicht wünschen, wird ein anderer Herr so und so dahin kommen, in die Position. So ist es auch, wenn Brahma den Planeten verlässt oder dieses Universum verlässt, dann wird eine andere Seele, die qualifiziert ist, den Weltenschöpfer werden. Es ist sogar manchmal so, wenn sich keine qualifizierte Seele finden lässt dafür, weil da muss man schon ganz schön einen Wunsch haben, ein Universum zu schaffen, das ist schon ein spezifischer Wunsch. Wenn es nicht so jemanden gibt, dann nimmt Krishna so lange das Amt des Brahmas an, bis ein anderer sich da finden lässt. Es ist also ein Amt.
Ich habe es eben so verstanden, dass jede Seele, die ausgestellt wird,
zuerst ein Brahma ist.
Und wenn dieser Brahma, der jetzt hier ist, nicht, also das heißt, sein Posten nicht verlässt,
ach so, wenn er nicht verlässt.
Dann kann niemand diese Posten einnehmen. Das heißt, es können keine Stimmen
für die Seele. Du darfst nicht vergessen, das Universum ist unbegrenzt. Also es gibt ich meine damit der Kosmos oder die materielle Manifestation ist unbegrenzt. Mit unbegrenzt kann man keine Mathematik machen. Weil 1 minus unbegrenzt ist immer noch unbegrenzt und 1 plus unbegrenzt ist auch noch nicht, also es wird genug Brahmas geben, es ist unbegrenzt, also da kann man keine Mathematik mitmachen. Du willst Mathematik machen mit unbegrenzt. In dieser Frage ist das drin. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt ein zeitgebundenes Ende gefunden. Vielen herzlichen Dank für eure Teilnahme, euer Enthusiasmus macht sogar mich enthusiastisch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Seminartag heute. Wir haben heute Freitag und sind noch drei Seminare, ja eigentlich nur zweieinhalb heute, Samstag und morgen noch da. Es kommt jetzt schon so ein bisschen einem Höhepunkt entgegen. Bemüht euch, Wissens aufzunehmen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, ein guter Tipp an einem Seminar ist, Freundschaften zu knüpfen und Beziehungen zu knüpfen zu Devotees. Das ist eine unglaubliche Chance, die man hier hat. So. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bo. Bitte wartet noch für die allmorgendliche